Liebe Gemeinde, das muss ein richtiger Skandal gewesen sein damals, als der Prophet Amos im Jahr 750 vor Christus in Samarien provoziert hat, wie wir das gerade so ein bisschen erlebt haben. Das tut schon weh. Da sind schon irgendwie auch Wahrheiten dabei. Kann man nicht drüber hinwegsehen. Amos hat damit angefangen, soweit wir das wissen, solche Dinge zu tun. Der hat die Frechheit gehabt, einen Gottesdienst zu stören. So wie wir gerade gestört worden sind. Und da rumzukrakeelen. Nicht irgendeinen Gottesdienst. Ja, einen richtigen Festgottesdienst hat er gestört. Und dabei kam der nicht mal aus Israel, der Amos. Der war Judäer, kein Berufsprophet. Die gab es an den Königshöfen zahlreich und die haben nicht schlecht verdient. Nein, Amos war eigentlich Landwirt. Landwirt. Der züchtete Schafe und hat Obstbäume kultiviert. Eines Tages aber hatte der ein Berufungserlebnis mitten bei seinem Tun. Und er erzählt davon selber. In Amos 7, Vers 15 sagt er ganz kurz und knapp: Doch der Herr hat mich von der Herde weggeholt. Der Herr hat zu mir gesagt: Geh nach Israel, dort sollst du als Prophet gegen mein Volk auftreten. Er ist gegangen in die Hauptstadt und das religiöse Zentrum des Nachbarlandes Israel. Da ist er aufgetreten, tatsächlich. Hat Gottesdienste gestört, sich unbeliebt gemacht im Namen Gottes. Was hatte denn Gott wohl gegen diese Leute, dass er jemanden von seiner Herde weggeholt hat und ihn dorthin schicken musste? Und hat das was mit uns zu tun? Mal schauen. Mitte des 8. Jahrhunderts. Ich nehme an, in der Schule habt ihr darüber wenig gelernt. Also ich nicht. Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus erlebte das kleine Königreich Israel eine längere Zeit des Friedens. Der Handel blühte und eine kleine Oberschicht entstand und die freute sich, dass die Geschäfte gut liefen. Und sie fühlten sich bestätigt, weil sie ja so gut verdient haben, dass sie wirklich Gottes auserwähltes Volk sind. Und bei den Geschäften ging es nicht immer so mit rechten Dingen zu. Ja, das gehört dann auch dazu. Korruption und Rechtsbeugung waren ein Thema damals. Wucher, Manipulation von Gewichten auf dem Markt, solche Sachen waren an der Tagesordnung. Ein paar wenigen hat's richtig die Taschen gefüllt, die ließen es sich gut gehen, auf Kosten der vielen. Und sie kannten auch keine Gnade mit denen. Wenn es mal um Rechtsdinge ging, die wurden gnadenlos ausgebeutet und untergebuttert. Aber zu den religiösen Festen, da kamen sie zum Heiligtum und sie feierten schöne Gottesdienste, diese Oberschicht. Die opferten und sangen fromme Lieder. Falls sich jetzt jemand wundert, das war lange bevor der Tempel in Jerusalem das einzige Heiligtum der Juden war. Die Reform kam erst durch König Josia im 6. Jahrhundert. Zu Amos Zeit im 8. Jahrhundert hatte das Nordreich Israel seine eigenen Kultstätten. Und in einer davon, in Bethel, hat Amos den Gottesdienst gestört. Hört mal, was er den Leuten da im Namen Gottes an den Kopf geworfen hat. Ich lese aus Amos 5. Die Verse 21 bis 24. Gott spricht: Ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen, auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an euren Speisopfern und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Das hat man selten im Gottesdienst, so eine Tirade gegen den Gottesdienst. Und ich finde diesen Zornesausbruch Gottes über den Gottesdienst der Oberschicht irgendwie schon immer faszinierend und bedrückend zugleich. Faszinierend, weil es so klare und völlig undiplomatische Worte sind. Und bedrückend, weil ich mich dabei immer wieder frage, wie Gott wohl unsere Gottesdienste sieht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier nicht dieselben unbarmherzigen Ausbeuter sitzen wie damals vor 2800 Jahren. Aber was müssten wir falsch machen oder was müssten wir ausblenden, damit Gott so einen Mülleimer über unsere Gottesdienste ausleert? Oder tut er das gar nicht? Amos kritisiert besonders, dass sich diese Ausbeuter keiner Schuld bewusst waren. Sie strebten einfach nach ihrem eigenen Vorteil, so wie das ja jeder tut, oder? Dabei nahmen sie in Kauf, dass ihr Verhalten andere in den Ruin trieb. Viele Kleinbauern damals mussten erst ihr Land verkaufen und dann sich selbst. Schuldsklaverei nennt man das. Und bei alledem feierte die High Society völlig sorglos prunkvolle Gottesdienste. Es gab prächtige Gotteshäuser in Samaria, in Bethel und in Gilgal. Und Religion, das war damals keine Privatsache, sondern Staatskult. Der Gottesdienst repräsentierte das Staatswesen und lief entsprechend repräsentativ ab. Die Tempel hatten viele Angestellte und bei den großen Festen, also Pessach, Laubhüttenfest, Wochenfest, da veranstaltete man glänzende Feiern und die Leute pilgerten dorthin. Die besten Sängerinnen und Sänger des Landes sangen da im Chor. Es spielten die besten Musiker, die man kriegen konnte. Priester in festlichen Gewändern vergewisserten die Gottesdienstbesucher ihrer Erwählung durch den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Soweit so bekannt. Man erinnerte daran, wie dieser Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat und durch die Wüste ins gelobte Land geführt hat. In das Land, das ihnen jetzt diesen Wohlstand bescherte. Diesem Gott zu Ehren schlachtete man die besten Tiere des Landes oder von denen und brachte reichlich Opfergaben dar. Das alles lief wahrscheinlich höchst professionell und stilvoll ab. Ich denke, so ein Festgottesdienst war ein Erlebnis. Und das Ganze dauerte nicht nur eine Stunde, wie bei uns am Sonntagvormittag. Diese Feste gingen mehrere Tage lang. Und bei so einem Fest ist Amos aufgetreten und hat herumkrakeelt, den Leuten diese Dinge an den Kopf geschleudert im Namen Gottes, die wir gerade gehört haben. Ich hasse eure Feste. Lasst mich in Ruhe mit euren Liedern. Was für ein Skandal. Wie Amos Auftritt damals gewirkt hat, ist leider nicht überliefert. Aber überliefert ist, dass Amos nach kurzer Zeit des Landes verwiesen wurde und abgeschoben wurde in seine Heimat. Auch das haben wir gerade erlebt. Aber er hat Recht behalten. Die friedlichen Zeiten, die damals herrschten, waren eigentlich die Ruhe vor einem Sturm. Vor dem letzten Sturm, den das Königreich Israel erlebt hat. 30 Jahre nach Amos Auftreten überfiel das mächtige Großreich Assyrien das kleine Israel. Und sie deportierten viele Bewohner von dort weg und siedelten Deportierte von anderswo dort an. Das Land wurde zur assyrischen Provinz Samarien. Die alten und die neuen Bewohner verschmolzen zu den Samaritern, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Selbstständig geworden ist das Land nicht mehr. Wahrscheinlich haben Flüchtlinge, die vor den Assyrern nach Juda geflohen sind, ins Südreich, die Geschichte von Amos und seiner Predigt aufbewahrt und mitgebracht, den Nachgeborenen zur Mahnung. Es ist der Gegensatz zwischen frommem Schein im Gottesdienst und selbstsüchtigem Lebenswandel im Alltag, der Amos und auch Gott so auf die Palme gebracht hat. Kaum waren die Feste vorbei, benahmen sich die feinen Leute wieder so, als hätten sie nie etwas von Gottes Geboten gehört, von Gottes Liebe und Nächstenliebe, von Recht und Gerechtigkeit. Religion war im Prinzip nur schöne Folklore. Mehr nicht. Sie wurde dazu missbraucht, auch noch die ungerechten Verhältnisse, die man selbst geschaffen hat, zu rechtfertigen. An dieser Stelle erreicht die Botschaft von Amos vielleicht auch uns. Und sie tut uns vielleicht auch weh, so ähnlich wie den wohlhabenden Israeliten damals. Was ist denn mit unseren Gottesdiensten? Berühren die bloß unser selbstgefälliges, frommes Ego oder bewegen sie uns auch zu einem veränderten Handeln, zu mehr Recht und Gerechtigkeit? Wir gehören heute zu der kleinen Oberschicht unseres Planeten, muss man wohl sagen. Wir haben die Mittel, für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen oder einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Die Sache ist heute viel komplizierter als zur Zeit des Amos. Wir unterdrücken niemanden persönlich. Und wir bemühen uns ganz sicher, sehr redlich, gute Menschen und gute Christen zu sein. Die Ungerechtigkeit ist heute ausgelagert in andere Teile der Welt. Da, wo wir sie nicht sehen. Da bauen Menschen unter katastrophalen Bedingungen die Rohstoffe für uns ab und produzieren die Lebensmittel und die Konsumgüter, die wir hier günstig kaufen können. Das sind die Armen, um die es im Geiste des Amos heute geht. Wir kennen die nicht mit Namen und wir kennen auch ihre Gesichter nicht und wollen das auch gar nicht. Aber diese Menschen zerstören für unseren Wohlstand ihre Umwelt. Sie fischen ihre Meere leer und sie ruinieren ihre Gesundheit. Sie haben keine Wahl. Wenn das alles so weitergeht, werden wir unweigerlich einen großen Kollaps erleben. Man muss kein Prophet sein, um das zu erkennen. Wir profitieren von diesen ungerechten Strukturen. Viele Konsumgüter, die uns heute so selbstverständlich geworden sind, werden unter Bedingungen produziert, die an Sklaverei grenzen. Und der CO2-Ausstoß, den unser Lebensstil mit sich bringt, das wissen wir alle, der wird das Klima unseres Planeten für Jahrhunderte verändern. Den meisten von uns bleiben diese Zusammenhänge entweder verborgen oder wir blenden sie aus. Aber wenn wir einmal hinschauen, müssen wir zugeben, wir leben ganz gut auf Kosten anderer Menschen. Auf Kosten derer, die heute in den armen Gegenden der Welt ausgebeutet werden und auf Kosten derer, die in Zukunft mit dem veränderten Klima werden leben müssen. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt, sagt Amos im Namen Gottes. Es gibt nicht nur Anklage, sondern es gibt auch eine Therapie. Sich auf Recht und Gerechtigkeit zu besinnen, das ist der Ausweg, vielleicht der einzig mögliche. Und das bedeutet zweierlei. Zum einen sich bewusst machen, wo Unrecht und Ungerechtigkeit herrschen und zum anderen überlegen, welche Möglichkeiten wir haben, daran etwas zu ändern in unserem Lebensbereich. Wir können nicht die große Politik ändern, aber in unserem kleinen Bereich können wir etwas tun. Und das Einfachste, was wir tun können, kann man in einem einzigen Wort zusammenfassen. Verzichten. Auf manches verzichten. Vielleicht nicht immer, aber immer mal. Wir können auf vieles verzichten. Lieber weniger Kleidung kaufen, aber die aus gerechter Produktion. Lieber weniger Kaffee trinken, der dann teurer ist, aber fair gehandelt. Lieber seltener Fleisch essen, was dann auch teurer ist, aber aus artgerechter Tierhaltung. Lieber öfter mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad fahren, als immer nur mit dem Auto. Wir wissen das alles. Das ist nichts Neues. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, und der Geldbeutel ist es auch. Die Einwände sind bekannt. Und manche werden jetzt auch vielleicht sagen, was redet denn der da vorne? Das ist auch hier ein Gottesdienst, das gehört doch hier nicht hin. Da will ich getröstet werden. Da möchte ich hören, dass Gott mich annimmt, wie ich bin und dass alles gut wird. Ja. Das soll auch so sein. Aber wenn es nur darum geht, um Selbstvergewisserung und nie um Verantwortung, dann wird der Gottesdienst irgendwann zum Opium fürs Kirchenvolk. Und genau das hat nämlich Amos kritisiert und darin bleibt er aktuell. Wir sind selbstverständlich von Gott geliebt und in Christus angenommen und das steht überhaupt nicht in Frage. Wir sind gerettet und auf Ewigkeit dürfen wir uns freuen, mit Gott und Christus vereint zu sein. Aber diese gute Nachricht soll uns nicht nur berühren, sie soll uns auch bewegen. So, dass unser Gottesdienst am Montag Auswirkungen hat. Und so sieht es auch der Apostel Paulus, der an die Römer schreibt in Römer 12, ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Unser Leben als Christ, sagt Paulus, ist nicht nur eine Übung für Seele und Geist. Es umfasst auch unseren Körper. Gebt euren Leib hin als lebendiges Opfer. Was wir mit unserem Körper tun, das ist für Paulus Gottesdienst. Was wir essen, was wir anziehen, wie wir uns fortbewegen, auch Gesundheit, Sexualität, Arbeit, Erholung, Sport sind nicht losgelöst von unserem Glauben. Sie sind ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und Paulus traut den Römern zu und bestimmt auch uns, dass unser Glaube uns in einen Prozess des Umdenkens führt. Christliches Denken entspricht in vielem nicht dem Schema dieser Welt, wie es hier übersetzt ist. Das Schema dieser Welt nimmt sich selbst zum Maßstab, das eigene Ego, den eigenen Vorteil. So kann man das vielleicht im Sinne des Paulus kurz zusammenfassen. Gottes Geist versetzt uns in die Lage zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Es ist nicht der perfekte, stimmungsvolle Gottesdienst, der zur eigenen Vergewisserung und Beruhigung inszeniert wird. Es ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Amos würde sagen, Recht und Gerechtigkeit. Diesseits und jenseits der Tür unseres Gemeindehauses sollen Recht und Gerechtigkeit herrschen, zunehmen. Und dafür soll uns der Gottesdienst fit machen. Das ist die Aufgabe. Gott will, dass wir Menschen unsere Selbstsucht überwinden, dass wir als eine Gemeinschaft leben, die mit Gott und miteinander versöhnt ist. Und nicht nur wir Frommen miteinander, sondern wir als Menschheit und mit dem Planeten, der uns anvertraut ist, versöhnt. Jesus nennt diese Art von Gemeinschaft das Reich Gottes. Und die Gemeinde ist der Ort, an dem das Reich Gottes anfängt, Wirklichkeit zu werden, von einem schönen Gedanken umgesetzt in die Wirklichkeit. Hier sollen Recht und Gerechtigkeit ihr Flussbett finden, um in dem Bild zu bleiben, das Amos benutzt. Die Grundlage dafür ist das Kreuz Christi. Das Kreuz Christi setzt unserem rastlosen Streben nach Glück durch Konsum ein Ende. Vor dem Kreuz Christi müssen wir bekennen, der ungehemmte Ego-Trip stellt uns letztlich nicht zufrieden und er schadet letztlich uns selber und anderen und dieser ganzen Welt. Recht und Gerechtigkeit können sich dort entfalten, wo Bescheidenheit einzieht und wo wir nicht nur auf uns selbst und unseren eigenen Bauchnabel gucken, sondern auf den anderen und was der braucht. Am Mittwoch, nächsten Mittwoch, beginnt die Passionszeit, Aschermittwoch. Für viele ist das eine Fastenzeit. Die 7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag sind eine gute Gelegenheit, sich einen begrenzten Zeitraum vorzunehmen und sich da einmal auf Wesentliches zu konzentrieren und Unwesentliches eine Zeit lang beiseite zu lassen. Manchmal ergibt sich dadurch eine dauerhafte Veränderung. Ich verzichte in diesen 7 Wochen seit einigen Jahren schon auf Süßigkeiten, auf salzige Snacks und auf Alkohol. Und am Anfang ist das immer so eine Sache, da fehlt was. Aber das geht vorbei. Nach ein paar Tagen ist es nicht mehr so schlimm und nach 3 Wochen fehlt mir gar nichts mehr. Und es tut mir gut. Fasten macht den Geist klarer. Es ist sicherlich schon auch eine Anstrengung. Aber das, was man dafür bekommt, ist was sehr Gutes. Was würde dir gut tun, eine Weile mal darauf zu verzichten? Probier es einfach mal aus. Auch im Hinblick vielleicht auf die Gemeindebegleitung durch das Lebenszentrum Adelshofen, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Wir bereiten uns auf eine Evangelisation vor im Januar, Februar 2025. Warum nicht mit Fasten anfangen? Ob wir fasten oder nicht, lasst uns doch in jedem Fall diese Passionszeit dazu nutzen, neu nach Gerechtigkeit und Recht zu fragen. In unserem Leben, in unserer Gemeinde und in der Welt, in der wir leben. An welcher Stelle muss Gott unser Denken verändern? Lassen wir uns von dieser Frage berühren und vielleicht sogar bewegen. Amen.